Du Papa, kann ich auf der Kletterspinne ganz hoch klettern?
Klar, wenn du dich das traust.
Aber du musst zugucken, Papa, bis ich ganz oben bin.
Liebe Schwestern und Brüder und alle dazwischen und außerhalb, irgendwelche Depeche Mode-Fans hier? Oder vielleicht Fans von Johnny Cash? Na, ein paar immerhin, das ist doch schön.
Am 29. August 1989 erschien Personal Jesus als erste Auskopplung des Studioalbums Violator von Depeche Mode. Die Single erreichte in den deutschen Charts den Platz 5 und hielt sich dann 23 Wochen lang in den Top 100, also über die Wände. Und den Zeitschriften Q und dem Magazin Rolling Stones folgend gehört dieser Song zu den besten Songs der Welt. Und er dürfte wohl der bekannteste von Depeche Mode sein. Ich persönlich stehe nicht so ganz auf deren Musik, aber die Interpretation von Johnny Cash 2002 auf seinem Album The Man Comes Around ist schon toll. Aber worum geht's eigentlich in diesem Lied? Die ersten Zeilen greifen ganz klar ein christliches Motiv auf. Jesus, zu dem eine persönliche Beziehung besteht. Your own personal Jesus, dein ganz persönlicher Jesus. Jemand, der deine Gebete hört. Jemand, der da ist. Und dann scheint der Text in eine schlimme Situation zu führen. Du fühlst dich unverstanden. Du bist einsam. Flesh and bone at the telephone. Ein Häufchen Elend, würde man im Deutschen vielleicht sagen, am Telefon. Telefon? Und dann wird es ganz komisch. Pick up the receiver, I'll make you a believer. Nimm den Hörer ab, ich mache dich zum Glaubenden. Was? Und noch weiter. Take second best, put me to the test. Nimm den Zweitbesten, stell mich auf die Probe. Things on your chest, you need to confess. Was dich bedrückt, du musst es beichten. I will deliver. You know, I'm a forgiver. Ich kann liefern. Du weißt, ich kann vergeben. Der Song kippt irgendwie in eine merkwürdige Richtung, oder? Es ist bis heute so, wenn mir jemand zuschaut, dann verhalte ich mich anders, als wenn nicht. Meine Kinder auf der Tetterspinne, bei denen war das genauso. Aber wenn beispielsweise ein Kollege, eine Kollegin hinter mir steht, ich hier am Computer irgendwas zeigen will, ja, wie irgendwas geht, ich vertipp mich selbst bei meinem Namen. Es ist scheußlich, wie aufgeregt und fertig ich bin, nur weil mir jemand über die Schultern schaut. Das verändert einiges. Oder wenn man vor muss an die Tafel, was vorrechnen. Der eine oder die andere wird sich noch erinnern. Oder wenn die Fahrradstreife auf dem Radweg vor mir fährt. Sehen und gesehen werden, das ist so ein Thema. Sehen und gesehen werden, das ist ein richtiger Geschäftszweig. Leute fotografieren sich ständig in den allermerkwürdigsten Posen und stellen das ins Netz. Und die Währung, in der das bezahlt wird, sind Klicks oder sogenannte Views, also gesehen werden. Und manche Leute, die machen das sogar zu ihrem Beruf, die machen das professionell. Und mittlerweile ist es ein ganz normaler Wunsch unter jungen Leuten, was willst du mal werden? Nicht mehr Kosmonaut, Prinzessin, Feuerwehrmann, Einhornbesitzerin, nee, Influencerin will ich werden. Und diese Leute, die posten dann Schminktipps oder ihr Essen. Und wie gesagt, die Währung, das sind die Views, die man so hat. Die meinen dann Einfluss zu haben und nennen sich Influencer. Ihr Lieben, und dann ist da diese Frau. Sie ist zusammengebrochen. Sie ist ein Häufchen Elend. Flesh and bone, aber ganz ohne Telefon. Sie ist schwanger, sie weiß nicht mehr weiter. Wüste, Leere, sie ist allein. Wie war sie dorthin gekommen? Sie war eine Sklavin, weit weg von ihrer ursprünglichen Heimat, Ägypten. Und ihre Besitzerin, die hatte sie zur Leihmutterschaft gezwungen. Und nun, da ihr Bauch wuchs, hatte sie sich von ihrem Hochmut leiten lassen und ihre Schwangerschaft ihrer kinderlosen Besitzerin immer wieder unter die Nase gerieben. Und die hatte sich furchtbar gerächt. Sie hatte ihr das Leben zur Hölle gemacht.
Was war ihr anderes übrig geblieben, als wegzulaufen? Und nun ist sie an dieser Wasserquelle mitten in der Wüste, unverstanden, einsam, Fleisch und Knochen, ein Häufchen Elend, kein Handyempfang, ein gutes Opfer für jeden erstbesten oder zweitbesten Helfer. Take second best, put me to the test. Als Dave Gahan, der Frontman von Depeche Mode, nach diesem Song gefragt wurde, sagte er, es handle sich um eine Auseinandersetzung mit einem Fernsehevangelisten, der auf sehr manipulative Weise Leute dazu bewegen wollte, anzurufen und sich dann bekehren zu lassen am Telefon. Die Strophe beschreibt also keine wirklich gefühlte Situation, in der man sich schrecklich fühlt, sondern vielmehr greift sie die Suggestion auf. Ah, du fühlst dich schlecht. Ah, du bist wirklich einsam. Reach out, touch faith. Bei Anruf glaube. Eine Botschaft, die bestimmt verfangen kann, bei denen, die es wirklich gerade schwer haben. Auch wir haben es manchmal schwer. Kennst du diese Momente? Diese Momente, an denen du dich nach einem Gegenüber sehnst, nach jemandem, der einfach mal da ist, nach einem persönlichen Jesus, jemanden, der deine Gebete hört, irgendjemand, der sich um dich schert. Liebe Schwestern und Brüder und alle außerhalb und dazwischen, ich kenne das aus meiner Depression. Vor ein paar Monaten noch steckte ich mittendrin. Mittlerweile bin ich dankenswerterweise trockendepressiv, so nenne ich das. Viele von euch wussten davon, wie es mir ging, und die meisten konnten es kaum glauben. Noch weniger meine Arbeitskollegen. Was? Du? Depressiv? Niemals. Du bist doch der, der uns immer gute Laune bringt, der die Stimmung immer anhebt, immer was zum Schmunzeln parat hat oder eine Idee oder wenigstens mit ein bisschen Galgenhumor uns zum Lachen bringt. Du? Depressiv? Feeling unknown and you are alone. Einsam sein, unverstanden sein, mitten zwischen all diesen, in meinem Falle sogar sehr freundlichen, lieben Menschen. Mittendrin, einsam. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Und er sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Wo willst du hin? Komisch. Er kennt ihren Namen, aber weiß nicht, woher sie kommt und wohin sie geht. Sicherlich sind uns nicht alle Details dieser uralten Konversation überliefert worden, die ein paar tausend Jahre her ist. Aber warum dann gerade dieser Satz, der so anfängt? Hagar, Sarais Magd. Das ist was Besonderes. Vorher, so erfahren wir in der Geschichte, wurde über Hagar verfügt. Sie war Sklavin. Vorher, so erfahren wir in der Geschichte, wurde über sie gesprochen, nicht mit ihr. Und dann kommt der Engel des Herrn. Der spricht sie an mit Namen. Und noch was. Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Wo willst du hin? Sie wird nach ihrer Geschichte gefragt. Sie wird nach ihren Plänen gefragt. Das ist ihr sicherlich nicht oft passiert. Vielleicht noch nie. Sklaven haben keine Pläne zu haben. Pläne haben, das ist die Sache derer, die bestimmen. Und sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Den ersten Teil der Frage kann sie beantworten. Wo kommst du her? Kennst du das auch? Situationen, in denen du nur weißt, wo du herkommst oder wo du gerade bist, aber nicht mehr, wo die Reise hingehen soll? Ich weiß, dass ich den Job, den ich gerade habe, nicht mehr will. Aber was will ich dann? Oder vielleicht kennst du das. Du hältst das Single-Dasein nicht mehr aus, aber wer, wo, wie? Boah, was bin ich froh, dass ich die scheiß Schulzeit endlich hinter mir habe. Aber jetzt? Was mache ich? Hagar bleibt den zweiten Teil der Antwort schuldig. Was kann ich dir denn Gutes tun? Kann ich dir irgendwie helfen? Das haben mich viele gefragt. Und ich blieb ihnen die Antwort schuldig. Ich wusste, wo ich steckte, mitten im Loch. Aber wieder rauszukommen sei. Es geht jedenfalls nicht mit guten Ratschlägen, Allah. Geh doch mal spazieren. Oder mit dem unter Christen sehr beliebten, der Herr wird schon wissen, wozu es gut ist. All diese einfachen, kurzen Wege führen zu nichts. Sie sind ein Pick up the receiver, I'll make you a believer. Nimm den Hörer und ich mach dich zum Gläubigen. Weh denen, die auf die einfachen Antworten setzen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Der Engel des Herrn, der gibt dir keinen einfachen Ratschlag. Er sagt, geh dahin, wo es weh tut. Er schickt sie zurück. Er schickt sie in etwas zurück, aus dem sie gerade mit letzter Kraft geflohen ist. Doch er schickt sie nicht mit leeren Händen. Er gibt ihr eine Verheißung mit. Ja, auch ihre Nachkommen sollen viele werden. Ja, auch ihr Kind wird ein Junge werden. Und was für einer. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Ist euch das auch aufgefallen? Der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will. Der Engel des Herrn, ich. Wer oder was ist dieser Engel des Herrn? Ist es ein Bote, so wie Engel des Herrn vermuten lässt? Oder letzten Endes Gott selbst, der Hagar hier begegnet? Wir als Christen, die an den dreieinigen Gott glauben, sollten an dieser Stelle ein wenig hellhörig werden. Und so wurden es auch unsere Schwestern und Brüder in den vergangenen Jahrhunderten. Sie meinten, und ich kann den Schluss gut nachvollziehen, ein Wesen, das Gott ist und dann aber auch Mensch, da klingelt irgendwas. Da ist doch irgendwas. Das kenne ich doch. Jesus, ganz Mensch, ganz Gott. Hat Hagar da mitten in der Wüste eine Jesus-Begegnung? Zumindest begegnet sie einem Gott, der ganz besonders ist, weil er etwas ganz Besonderes tut. Er sieht sie. Sie, die Sklavin, die Nichtentscheiderin, die Rumgeschubste, die ihre Chance ergriffen hat und damit gescheitert ist. Die andere schwer verletzte und nun selber verletzt ist, als ein Häuflein Elend irgendwo im Nirgendwo gestrandet. Ihr blickt er in die Augen. Er spricht sie an. Er fragt sie. Er wird ihr personal God. Her own personal God. Und in dieser ganz besonderen Beziehung, da steckt etwas, das Hagar so bewegt, dass sie dem Ausdruck verleihen möchte. Indem sie als einzige Person des Alten Testaments Gott einen Spitznamen gibt. El-Roi. Gott, der mich sieht. Solange ich hinschaute, konnten meine Kids höher und höher klettern in der Kletterspinne. Ihr müsst euch das vorstellen, ich saß auf einer Bank 10 Meter weg. Wenn irgendwas passiert wäre, den Halt verloren, irgendwas, die wären runtergeklatscht. Ich hätte gar nichts tun können. Aber ich habe hingesehen. Und da konnten sie klettern. Bis ganz nach oben. So saß ich da in meinem furchtbar dunklen Loch, in meinen dunklen Gedanken. Ich war mir sicher, mein Leben würde weder Freude noch Sinn bringen. Das würde alles nicht mal wiederkommen. Ich schleppte mich von Tag zu Tag und dann spürte ich plötzlich den Blick Gottes auf mir. Wenn du meinst, dass du ein Nichts bist, dann schau in die Schöpfungsgeschichte und sieh, was Gott aus Nichts alles machen kann. Nichts ist Gottes Lieblingsmaterial. Das war mein Ich sehe dich. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Von außen betrachtet änderte sich in dem Moment eigentlich nichts. Ich blieb in meinem Alltag. Alles ganz gleich. Alles gleich, gut oder schlecht, wie es vorher war. Aber dieser Blick Gottes auf mich,
der änderte alles. Und er nahm diese tödliche, bleierne Last von mir. El Roy. Vor ein paar tausend Jahren ist dieser Gott der Hagar in der Wüste begegnet. Und das ermöglichte Hagar weiterzuleben. Es wurde mitnichten alles rosig und gut, wie das Ende des Predigtextes suggerieren könnte. Wir haben es ja vorhin gehört. Ja, Hagar gebar den Ismael, aber später wurde sie mitsamt ihrem Kind weggejagt, wieder in die Wüste. Wieder musste Gott ihr zur Hilfe kommen. Und er tat es. Und vor ziemlich genau 2000 Jahren ist dieser Gott, dieser El Roy, hier auf der Erde gewandelt. Er hat in der Krippe gelegen. Was im Stalle hat begonnen, Halleluja. Er hat den Zachäus gefunden, der sich im Baum versteckt hatte. Der war da hochgeklettert, um einen einzigen Blick, nur einen einzigen Blick auf diesen Jesus zu erhaschen. Dieser Mann hatte eine große falsche Entscheidung getroffen und dann waren viele kleine falsche Entscheidungen dieser einen gefolgt. Und deswegen hassten ihn alle. Ja, er war reich geworden, aber eigentlich einen einzigen Blick auf Jesus wollte er erhaschen. Einen einzigen, von oben, vom Baum aus, versteckt. Einmal aus der Ferne vielleicht die Stimme hören. Pick up the receiver. Was für eine Sehnsucht nach einem personal Jesus. Und plötzlich steht der unter dem Baum. Und er blickt auf zu ihm. El Roy, der Gott, der mich sieht. Und er sagt, komm runter, wir müssen reden. Du brauchst mich in deinem Leben. Und das verändert das Leben des Zachäus von Grund auf. Oder die Frau, die sie vor Jesus zerren. Jesus ist gerade mitten im Gespräch, hat eigentlich Besseres zu tun, aber sie zerren sie trotzdem hin. Mit ihrer Geschichte wollen sie Jesus eine Falle stellen. Sie hat die Ehe gebrochen. Nach dem Gesetz des Moses sollten wir sie steinigen. Das sagen sie wohl wissend, dass die Römer zuhören, die es verbieten, jemanden zu lynchen. Und wenn Jesus jetzt dazu auffordern würde, aber gleichzeitig kann er sich doch nicht gegen das Gesetz des Moses stellen. Jesus, so wird im Johannesevangelium berichtet, schrieb in den Sand. Er blickt nicht auf. Er blickt nicht mal auf, als er für sie alle hörbar sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er würdigt sie alle keines Blickes. Man hört das Plumpsen der Steine ringsum und dann wird es still. Erst dann hebt er den Blick und er blickt die Frau an. El Roy, ein Gott, der mich sieht. Und er sagt, auch ich werde dich nicht verurteilen. Was heißt das für mich, ein Gott, der mich sieht, der mein eigener, persönlicher Jesus ist? Er ist nicht someone, nicht irgendeiner, der meine Gebete hört. Er ist der eine. Er ist mein Leben, Licht auf meinen Wegen. Er ist Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. El Roy, er ist ein Gott, der dich sieht. Was heißt das für dich? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.